Herzlich willkommen zu OKS Recorder, dem Podcast der Bildredaktionskasse der Ostkreuzschule für Fotografie. Wir sprechen mit DozentInnen, FotografInnen, MacherInnen und AbsolventInnen über ihre Arbeit und ihre Beziehung zur Fotografie.
Herzlich willkommen zu Fotorausch, dem Podcast der Bildredaktionsklasse 22-23. Wir sitzen hier in einer der ältesten Berliner Bars und in der vielleicht schönsten, auch in ganz Weißensee. Mein Name ist Nico und ich sitze hier mit meiner Kollegin
Sophia und mit Enno Kaufhold, unserem Dozenten für Fotografiegeschichte. Enno hat ein Buch herausgegeben mit Fotografien über St. Pauli.
Ja, sie haben fotografiert von 1975 bis Mitte der 80er Jahre auf St. Pauli. Erzählen Sie doch uns kurz was von, holen Sie uns rein in die 70er, in die 80er Jahre. Wie war es da und wie haben Sie dort fotografiert?
Gut, ich denke, da gibt es eine Vorgeschichte, nichts kommt ja von ungefähr. Und es ist zu erwähnen, dass ich mit meiner Konfirmation, als ich 14 wurde, eine erste Kamera bekommen habe und auch immer fotografiert habe. Anlass oder Voraussetzung war, dass ich Anregungen hatte von einem Vetter, der 40 Jahre älter war als ich und der als Amateur fotografierte. Er war Diplom-Ingenieur, gut bildungsbürgerlicher Mensch, der in dem Sinne sowohl kunstaffin war als eben auch Amateurfotograf war und seine eigenen Aufnahmen gemacht hat. Da bin ich auf die Fotografie überhaupt gekommen. Und seitdem habe ich auch fotografiert, völlig naiv, also jetzt in keinster Weise irgendwas, was schon höhere Ansprüche erfüllen würde, aber doch mit einem gewissen Engagement. Und bei allem, was später gekommen ist, also ich habe mich ja dann auch wesentlich auf die intellektuelle Ausbildung immer wieder konzentriert. Es gab aber Phasen, in denen ich überlegt habe, direkt professionell in die Fotografie zu gehen. Also das ist schon mal die Vorgeschichte. Dann muss man wissen, dass ich mit 13 in die Lehre gekommen bin und als Metallflugzeugbauer ausgebildet worden bin. Wir waren die ersten Lehrlinge nach dem Kriege und ich in einer Lehrwerkstatt mit 30 jungen Männern zwischen 14 und 18 Jahren. Ich war der Zweitjüngste. Also das ist das eine, dann habe ich später als Bauschlosser gearbeitet, dann war ich zwei Jahre beim Militär, bei den Fallschirmjägern und da war auch klar, dass ich mich weiter ausbilden werde und wie gesagt, ich hatte zu dem Zeitpunkt nur die Volksschule, also habe ich als erstes in Bremen, wo ich dann mittlerweile gelebt habe, Abendmittelschule nachgeholt und die mittlere Reife gemacht. Von da aus dann über eine entsprechende Prüfung nach Hamburg ans Hansa-Kolleg, um Abitur zu machen. Das heißt, in dieser ganzen Phase habe ich schon sehr ernsthaft fotografiert, auch mit inzwischen professionellem Gerät. Das war dann inzwischen schon so, dass ich sehr hohe Ansprüche hatte, zumindest an mich.
Aber und nur der kleine Einschub, in Bremen kamen auch die ersten Kontakte sozusagen zum eher wilderen Nachtleben.
Naja, Nachtleben ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war einfach der reine Zufall, dass die Wohnung, in der wir wohnten, in der Nähe des Bremer Rotlichtmilieus am Hafen lag. Und ob ich wollte oder nicht, wenn ich dann am Samstag Nacht zurückkam, das war ja damals so im jugendlichen Alter, man traf sich dann am Freitagabend und hat dann irgendwo sich mit Freunden getroffen und ging dann also bis nachts dann durch. Und wenn ich dann nach Hause ging, dann fuhr schon keine Straßenbahn mehr. Das heißt, ob ich wollte oder nicht, kam ich dann da durch. Also so gesehen habe ich so ein Milieu schon gesehen und mir das auch angeschaut, trotz meines noch sehr, um es sozusagen, minderjährigen Alters. Also insofern gab es da erste sozusagen Sichtaufnahmen und das hat sich dann auch im Prinzip als Thema für mich schon durchaus auch gezeigt, dass mich das auch weiter interessiert. Ich bin in Paris gewesen, Amsterdam, das heißt also überall habe ich auch die Rotlichtmilieus mir angeschaut. Insofern, das war für mich jetzt nichts Besonderes, außer dass es mir Spaß gemacht hat, mir das anzuschauen. Also insofern, das ist erstmal die Vorgeschichte. Und
was hat Sie daran besonders interessiert? Warum
ist sehr schwer zu sagen. Das hat natürlich was schlicht und einfach mit meiner Position als Mann zu tun und der Sexualität schlechthin. Also das heißt, das hat eine gewisse Attraktivität und hat ja auch seine Schauseite, insofern ist das ja eine Sache, die, wie ich finde, nicht zufällig kommt, sondern durchaus ja, wie ich glaube, nicht nur bei mir vertreten ist, sondern generell eine Sache ist, die attraktiv ist. Und
das stimmt, aber als Fotograf verfolgen Sie ja ganz...
Ja, zu der Zeit also, war mit Fotografieren in dem Milieu noch keine Rede davon. Also ich habe mir das angeguckt und so weiter, aber das war nicht so, dass ich da schon fotografiert hätte. Naja, um auf die Frage jetzt zurückzukommen oder lang auf den Kern der Frage zu kommen, ich studiere also dann seit Anfang der 70er Jahre dann Kunstgeschichte, ohne dass es irgendeine Verbindung zur Fotografie gab. Die Kunstgeschichte war quasi affin im Sinne von Kunstgeschichte, aber nicht im Sinne von Fotografie. Das heißt, die gab es überhaupt nicht, nur als Reproduktionsmedium. Und in der Phase habe ich auch schon weiter fotografiert, aber jetzt immer noch nicht richtig themenbezogen. Und 75, ich verkürze das jetzt mal, habe ich mich für ein Thema in der Promotion entschieden mit dem Zusammenhang zwischen Malerei und Fotografie. Und dann auch in einer politisierten Phase und gleichzeitig eben auch für mich mit der Entscheidung, dass ich Fotografie zum quasi meinem Hauptfach mache und aber auch weiter fotografieren will. Und dann ist die Frage, wenn man politisiert ist, was fotografiere ich denn? Gehe ich jetzt auf irgendwelche schicken Veranstaltungen oder fotografiere ich Architektur? Alles sehr schwierig mit politischen Auffassungen in Verbindung zu bringen. Es gibt natürlich Beziehungen. Aber im Wesentlichen ging es schon darum, Gesellschaft, Gesellschaft, Gesellschaft. Und ich habe ja nicht zufällig Soziologie als zweites Nebenfach gehabt. Also insofern hat mich das Soziale sehr stark interessiert und ich wollte daraus was machen. Ich wollte im Prinzip der politische Anspruch war damals in der Fotografie, sozialdokumentarisch, dass man denen, die keine Stimme bisher in der Fotografie hatten, in dem Sinne, dass sie nicht abgebildet worden sind, quasi jetzt auch ein Recht in den Bildern einräumt und sagt, okay, ihr müsst auch ins Bild kommen. Und insofern ging es nicht darum, wie gesagt, jetzt irgendwelche feinen Leute oder bürgerliche Leute zu fotografieren, sondern die Leute, die quasi an der untersten Ebene der gesellschaftlichen Skala lebten. Und St. Pauli ist eine absolut durchmischte Gesellschaft gewesen, mit einem sehr originären Anteil, im Sinne von, die haben sowas, also man redet ja so gern vom Klassenbewusstsein, wenn man an den Arbeiter denkt, aber als St. Paulianer ist man St. Paulianer, da ist man nicht irgendwer, sondern da gibt es so einen gewissen Status, den man als St. Paulianer hat. Und das ist so eine Geschichte, die mir damals natürlich nicht unbekannt war und die mich auch fasziniert hat. Und insofern ging es natürlich auf St. Pauli auch um diese ganze Prostitution, die da nun kommerziell betrieben wurde. Aber es ging mir eben auch um die ganz einfachen Leute, die da leben und nicht um die Touristen. Das heißt, also, es sind ja jeden Abend und Nacht an den Wochenenden Tausende von Touristen durch St. Pauli geschleust worden. Auf meinen Bildern, die ich gemacht habe, findet man so gut wie keine Touristen. Null. Das heißt, also, es ging wirklich nur um die St. Paulianer. Und das also angefangen von den Obdachlosen, die da gesoffen haben, bis zu den Leuten, die da in den einschlägigen Lokalen tätig waren und. Also so gesehen war das für mich im Grunde genommen das wirkliche Leben, um es mal so etwas pathetisch zu sagen, und nicht dieses abgehobene Akademische, das sich da in irgendwelchen Sphären abspielt, die aber mit dem eigentlichen Leben nur noch mittelbar was zu tun haben. Nicht? Also das,
oder auch, dass Sachen inszeniert werden, sondern Sie haben eben das fotografiert, was da ist.
Es ist absolut, das alles das, was fotografiert ist, wirklich da gewesen.
Das mal politisch kurz einzuordnen, weil in der Zeit, in der Sie dort auch unterwegs waren, unter anderem, gab es ja auch große Proteste in Hamburg, also das Hafenquartier ist so ein Stichwort. Inwiefern, also weil Sie gerade auch von einer politischen Haltung gesprochen haben, ja, können Sie die nochmal konkretisieren, was für eine politische Haltung?
Also das, was da jetzt in Hamburg stattgefunden hat, das sieht man jetzt ja auch in der Ausstellung, die hier in Berlin gezeigt wird, in der Zusammenstellung mit den Bildern von Günter Zint, der auch politisiert war, aber auf eine andere Weise und auch Teil der Szene war. Muss man feststellen, dass diese ganze Alternativszene sehr stark in Hamburg vertreten war und auch die ersten großen Hausbesetzungen in Hamburg stattfanden am Hafenviertel. Also das hat auch was mit St. Pauli zu tun, hat mich aber ehrlich gestanden damals nicht, natürlich habe ich das zur Kenntnis genommen, aber nicht in dem Sinn interessiert, dass ich gesagt habe, da musst du hin. Das heißt, ich habe eine klare Trennung gemacht zwischen dem, was professionelle Fotografen, die für die Presse arbeiten, an Bildern brauchen. Wenn ich also sozusagen kommerziell gearbeitet hätte, um da irgendetwas im Sozialen zu zeigen, hätte ich da hingemusst. Dann ist es ein Must. Das heißt also, das war aktuell die entscheidende Geschichte. Da ging es um ernsthafte Auseinandersetzungen. War für mich aber nicht bindend, weil ich in dem Sinne komplett frei war. Das heißt also, meine Bilder sollten ohnehin nicht sofort gezeigt werden. Also gab es für mich auch gar keine...
Darüber waren Sie sich von Anfang an bewusst?
Also doch, da habe ich eine klare Trennung gemacht, die für mich auch wichtig war. Dass ich mache das aus freien Stücken, als Individuum oder was auch immer, aber nicht im Sinne irgendeines Auftrags. und schon gar nicht auch schon mit einer klaren Vorstellung, da und da muss es später mal erscheinen. Das war völlig unerheblich. Das heißt, ich wollte das Material haben, ich habe gerne fotografiert und das habe ich auch in dem Sinne, wie ich fand, auch konsequent gemacht, wann immer es sich einrichten ließ, ich auch wieder Frust hatte an der Uni oder, gab es die verschiedensten Motivationen. Und insofern bin ich dann da rumgetigert und habe mir die Szene angeguckt und meine Bilder gesucht. Und das in dieser Kontinuität über die ganzen Jahre, neben diesem eigentlichen Studium. Das heißt, der Kern meiner Tätigkeit war ja die Promotion. Das heißt, ich habe ein Zweitstudium im Selbststudium gemacht. Kunstgeschichte war die Malerei, musste ich auch noch mit betreiben. Also ich habe im Prinzip dann zwei Studiengänge gehabt. Deswegen auch mit relativ langer Zeit, bis das alles fertig war. Das heißt, autodidaktisch. Also ich gab ja keine Ausbildung als Fotohistoriker.
Wann waren Sie das letzte Mal in Hamburg?
Das letzte Mal anlässlich der Eröffnung bei Freelance.
Was ja auch auf St. Pauli ist.
Und das ist 500 Meter von der Reeperbahn, also St. Pauli weg. Und ich bin auch über St. Pauli, das war ja noch zu Covid- und Corona-Zeiten und auch Lockdown. Das war also urkomisch in gewisser Weise. Ich bin natürlich auch in die Herbertstraße gegangen. Das war ja auch damals bei meinem Fotografieren immer mal wieder mein entscheidender Punkt. Und ich denke, es weiß jeder, Herbertstraße ist im Prinzip geschlossen für Frauen, das heißt, sie sind unerwünscht und ansonsten ab 18. Und wie gesagt, wir hatten da noch die ganzen Auflagen mit Corona und ich habe mir das angeschaut und da waren die ganzen Fenster mit Protestplakaten voll, also nach der Melodie, was soll das hier Ganze hier, wir müssen weiter unsere Arbeit machen, das heißt, diese ganzen Schutzmaßnahmen helfen uns überhaupt nicht und so mit entsprechenden Ansprachen an den Bürgermeister der Stadt Hamburg. Und das Kurioseste war dann, dass dann da eine Truppe von etwa 20 jungen Frauen auftauchte, die dann eine Führung machten durch die Herbertstraße. Das war nun wirklich der absolute Hammer. Insofern der Ort, der im Prinzip für Frauen nicht geradezu einladend war, jetzt mit einer Führung von jungen Frauen, die da jetzt durchgeführt wurden mit irgendwelchen Erklärungen. Also insofern, das war schon kurios. Und was mich wirklich entsetzt hat, das ist immer wieder beim Sozialen, ist der Umstand, während der Jahre, in denen ich fotografiert habe, gab es natürlich auch Obdachlose und es gab auch jede Menge Leute, die sich als Obdachlose auf der Szene in St. Pauli herumgetrieben haben, die getrunken haben und ähnliches. Die hatten aber immer noch irgendwo ihre Quartiere, das heißt, die tauchten als Person auf, aber nicht mit ihrem letzten Hab und Gut. Während jetzt, wenn man jetzt über die Reeperbahn geht, also man stolpert über diese ganzen Obdachlosen, die ihre letzten Habseligkeiten um sich herum gesammelt haben. Und das in der reichsten Stadt Europas. Das heißt, pro Kopf gesehen ist Hamburg mit die reichste Stadt Europas, auch verglichen jetzt mit London und Paris und anderen großen Städten. Also das heißt, das war für mich der eigentliche Skandal. Neben der Tatsache, dass es komplett kommerzialisiert ist, das heißt, kein Bürgersteig mehr, der nicht komplett vollgestellt worden ist mit Tischen und Stühlen, wenn diese ganzen Saufgelage dann stattfinden.
Das St. Pauli, was es gerade gibt, hat das noch was mit dem zu tun?
Nein, absolut null. Es ist komplett durchkommerzialisiert, wie gesagt, also stark auf den Tourismus orientiert. Den Tourismus war damals auch, aber der ist jetzt noch stärker und wird wesentlich stärker ausgebeutet. Und insofern, wie gesagt, die ganzen Bürgersteige sind voll mit Tischen und Stühlen, wo die Leute dann auch bei besserem Wetter dann auch alle draußen sitzen. Ich habe einschlägige Bilder gesehen, also ich war ja im November da, da ist das nicht einladend für draußen sitzen. Aber die Bilder, die ich kenne, sind ja also Rüdesberger Gasse, also mit, oder was weiß ich hier, Mallorca mit Ballermann, nicht? Also das ist ja dieselbe Geschichte.
Wie wurden denn eigentlich Ihre St. Pauli-Fotos von damals heute aufgenommen in St. Pauli?
In Hamburg sind die Bilder sehr gut angekommen. Nach Aussage der Galerie, also der Freelance-Galerie, war es eine der bestbesuchtesten Ausstellungen, die sie gezeigt haben. Und das nehme ich mal so als quantitative Zustimmung.
Und Sie haben ja verdeckt fotografiert, also quasi aus der Hüfte geschossen, in Ihrer Jackentasche oder auf der rechten Seite.
So ist es, ich bin Rechtshänder.
Ja, dann haben Sie ja tausende von Fotos gemacht. Wie lange mussten Sie üben, dass Sie das quasi richtig drauf hatten?
Also man fängt damit an und man ist auch bis zum Schluss nicht treffsicher. Ich sag das mal so, ich habe ja damals nicht aus dem Vollen geschöpft und schon gar nicht so gefotografiert wie jeder Professionelle. Das heißt, professionell schon, aber nicht im Sinne des Materials. Ich habe also mit relativ wenig Material gearbeitet, musste das ja auch alles selber entwickeln und dann auch vergrößern. Und jetzt bei dieser ganzen Aufarbeitung, ich bin 2016 damit angefangen, bin ich natürlich alle Negativstreifen durchgegangen. Das heißt, um es mal so zu sagen, auf jedem 36er-Streifen habe ich für die Vorauswahl etwa 2 Bilder gefunden. Vorauswahl waren etwa 900 Motive und von denen habe ich runter reduziert jetzt für das Buch auf 220. Das heißt, gemessen an dem, was so üblicherweise fotografiert wird, ist das relativ wenig, um mir so einen kleinen Scherz als Fotohistoriker zu leisten. Alle kennen Cartier-Bresson, der dem Vernehmen nach während seiner beruflichen Tätigkeit etwa 500.000 Bilder gemacht hat und der selber dann am Ende ja seine Auswahl getroffen hat und das sind etwa 500 Bilder. Das heißt, da kommt ein Bild, das er gut gefunden hat, auf 1.000, die er fotografiert hat. Also so gesehen habe ich einen sehr guten Schnitt.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Es ist ein tolles Buch geworden.
Ja, sehr sehenswert.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, vielleicht ein großer, wir gehen vielleicht ein Jahrzehnt weiter, der Mauerfall. Sie waren in New York, als die Mauer gefallen ist.
Richtig.
Wie haben Sie das erlebt?
Naja, was ich interessant finde,
waren Sie auf einer Party? Oder?
Nee, muss dazu Folgendes sagen, ich bin 1980, damals noch mit meiner ersten Lebensgefährtin und einem befreundeten Ehepaar, 6 Wochen in Amerika gewesen. Und da natürlich auch mit Leuten ins Gespräch gekommen und da war es so, ich hatte ja zu der Zeit schon sehr viel Kontakte nach Dresden, also nach Ostdeutschland, also DDR. Da war es so, da hätte man keinem Amerikaner fragen dürfen, wie das denn, ob es da ein Ost- und ein Westdeutschland gibt, das hätten die nicht gewusst. Also das heißt, diese Erfahrung hatte ich noch, dann bin ich im Oktober 89 nach New York gekommen und wie das so üblich ist, wenn man dann auf irgendwelchen Eröffnungen ist, man wird angesprochen, erste Frage ist, wie heißt du, zweite Frage ist, wo kommst du her und die dritte Frage ist, was machst du und die vierte Frage ist, was verdienst du. Also so in der Reihenfolge ungefähr geht das und in dem Fall war es definitiv so, naja, ich komme also aus Deutschland, dann war die zweite Frage gleich, Ost oder West? Ja, das war schon mal eine Auffälligkeit, offenbar hatte man das alles schon zur Kenntnis genommen und als das dann also richtig dann ernst wurde, dann im Sinne, man sah zunehmend die ganzen entsprechenden Berichte, dass die DDR-Bürger über Prag und andere Orte also sich schon verabsolutiert hatten. Das heißt, es war schon dieser ganze Trend, dass Leute die Flucht ergriffen hatten, war ja schon zu erkennen. Und insofern war ich immer noch, weil das auch immer als Frage gestellt wurde, weil wenn von Ost und West die Rede war, kommen denn Ost und West wieder zusammen? Dass ich immer gesagt habe, Leute, das könnt ihr vergessen. Also es muss einen neuen Krieg geben oder irgendwas und muss alles neu geordnet werden. Vorher kann ich mir das nicht vorstellen.
89 haben Sie das noch gesagt.
89, das konnte ich mir nicht vorstellen.
89 sind wir übrigens geboren.
Ja.
um uns am Tisch mal alle abzuholen und einzuordnen.
Ja, gerade so kurz nach dem Mauerfall. Ja. Ich wurde ja zum Beispiel, also natürlich geht der Podcast natürlich nicht um meine Person, aber nur als kurzer Einschub. Ich wurde tatsächlich ja in einem Trabi zur Welt gebracht, auf der Rückbank.
Ach, wirklich?
Ja. Einen Monat nach dem Mauerfall.
Ich wurde vor dem Mauerfall, aber was das Witzigste finde ich, mein Vater, ich wurde im Kinderwagen während des Mauerfalls dran vorbeigeschoben, also ich war quasi dabei. Mein Vater hatte eine Blinddarmentzündung und lag im Urmann-Krankenhaus und konnte sich das über den Fernseher angucken.
Ja.
In New York.
Also insofern war das Überraschende, dass ich also ständig dann gefragt wurde, ob Ost und West zusammenkommen und ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen und ich muss nochmal sagen, also seit 76, seit ich da in der Promotion gearbeitet habe, war ich alle Jahre mehrfach in Dresden. Ich hatte da Freunde und ich habe also mindestens 5 Monate insgesamt in der DDR erlebt, buchstäblich, im Sinne dieser freundschaftlichen Besuche. Wir haben unsere Urlaube da gemacht und ähnliches mehr. Insofern waren wir ja Ostdeutschland oder die DDR sehr vertraut. Also vorstellen konnte ich mir das überhaupt nicht. Und erlebt habe ich es dann, wie alle anderen auch, im Prinzip als eine unvorstellbare Überraschung. Das heißt, ich habe es auf dem Fernsehschirm dann gesehen. Ich habe sehr viel ferngesehen, um auch die Sprache da ein bisschen weiter zu vervollkommnen oder besser gesagt mal ein bisschen was zu lernen. Und da kam dann eben in den News der Hinweis, in Berlin ist die Mauer gefallen. Also war ja völlig unvorstellbar. Und dann gingen ja auch die ganzen Berichte weiter. Und kann mir auch an der Stelle mal sagen, an Wiedervereinigung und so weiter hat ja auch noch keiner gedacht. Dann gab es aber einen Kommentar, an den ich mich sehr erinnern kann, war so ein sehr populäres Blatt, da war dann im Editorial das Statement des Herausgebers. Und zwar jetzt vom Inhalt so, na, wir wissen ja, wie der Erste Weltkrieg angefangen hat und wir wissen ja auch, wie der Zweite Weltkrieg angefangen hat. Und wenn jetzt aufgrund der neuen Ereignisse Ost- und Westdeutschland zusammenkommen, großes Fragezeichen, aber mit dem Ausrufungszeichen, da können wir uns jetzt schon vorstellen, der nächste Weltkrieg wird wieder von Deutschland ausgehen. Also so eine ich fand das hirnrissig und das war es ja auch. Naja, und dann ging das ja weiter, dass man dann auch sofort dann den deutschen Botschafter eingeladen hat für Talkshows. Und auch da waren die Amerikaner weiter. Das ist also erstaunlich. Das heißt, der deutsche Botschafter tauchte auf und dann gibt es also dann den Moderator und der löchert ihn. Nun sagen Sie doch endlich, dass Sie wieder zusammenkommen wollen, Ost und West. Und der Botschafter, ja, aber verstehen Sie mal, das geht doch gar nicht aus juristischen Gründen und überhaupt. Und hat also tausend Gründe angeführt, die alle rational waren, dass das so schnell nicht machbar ist. Und der Moderator, aber das geben Sie doch zu, dass Sie wieder zusammenkommen wollen. Also da waren die Amerikaner einfach weiter. Nicht? Und für mich war das der ausschlaggebende Punkt, nach Berlin zu gehen, um es mal auch noch an der Stelle zu sagen. Wie gesagt, ich hatte jede Menge Freunde oder einen ganzen Nutzen Freunde in Dresden. Und ich sagte mir, okay, also zu der Zeit wusste ich, dass ich wieder zurückgehe nach Deutschland. Und habe gesagt, okay, dann kannst du ja nach Dresden gehen. Steht dem ja nichts im Wege. Nur was soll ich als Fotohistoriker in Dresden? Das war dann der nächste Gedanke. Und über diesen...
War das jetzt zweideutig gemeint?
Nein, das war nicht... Nein, aber da hätte ich kann... Man muss ja... Ich habe ja freischaffend gearbeitet. Das heißt also freischaffender in Dresden für Fotogeschichte, wo das ohnehin schon schwer ist. Was soll ich da? Nein, aber dieser Gedanke war insofern gut, weil er mir die Brücke gebaut hat. Ich kann hingehen, wo ich will. Und du gehst jetzt nach Berlin. Das war die ganz klare Schlussfolgerung. Das heißt, über diesen ersten Gedanken Dresden komme ich auf Berlin. Und das habe ich ja dann auch gemacht. Das heißt, es war völlig klar... Ich hatte zu dem Zeit ja keine Bindung, welcher Art auch immer, dass ich machen kann, was ich will. Und insofern war für mich klar, du gehst nach Berlin, das ist der Ort, wo jetzt was stattfindet. Also ich kannte Berlin aus früheren Reisen recht gut. Ich wäre zu Mauerzeiten nie nach Berlin gegangen, hat mir nie gefallen. Und jetzt war die Mauer weg und mir war klar, da geht jetzt was Neues los, also gehst du nach Berlin. Und das war richtig. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass das richtig war oder falsch war oder sonst was.
Und dann haben Sie ja gleich relativ bald Ihre jetzige Lebensgefährtin
das ist richtig, ja.
kennengelernt.
Ja. Worauf wollen Sie hinaus?
Ich habe noch im Kopf, dass Sie drei Frauen angeschaut haben auf einem Galeriebesuch oder auf einer Vernissage.
Jetzt wird Enno aber gut.
Nein, also ich habe meine Frau kennengelernt über den Umweg, dass ich natürlich, wie das üblich ist, mir auch Ausstellungen angesehen habe. Es gab eine Ausstellungseröffnung mit der Aktfotografie im Alten Museum, ein völlig untypischer Ort. Und unter anderem in dem Publikum waren drei Frauen, die sich da sehr lebhaft unterhielten. Und ich hatte dann definitiv schon mal den Blick auf eine dieser Frauen quasi gerichtet und es gab auch Blickkontakt. Bin aber dann an dem Abend gegangen und dann war die Sache im Prinzip für mich auch erledigt. Und habe die Frau aber dann bei nächster Gelegenheit nochmal getroffen und dann nochmal getroffen. Und über die Kurzfassung dieser Geschichte sind wir dann auch zusammengekommen. Seit Februar 91.
Und seitdem wohnen Sie in derselben Wohnung?
Und ich wohne in derselben Wohnung. Meine Frau ist dann später dazugezogen. Die lebte zu der Zeit noch in Tegel. Und ist aber vor einigen Jahren, das heißt also, wann war das, 97, ist sie mit in das Haus gezogen. Wir haben also zwei Wohnungen in einem Haus.
Und jetzt machen Sie über das Viertel, in dem Sie wohnen, eine neue Sozialstudio oder eine neue fotografische Geschichte. Ich habe keine Bilder gesehen, ich habe sie im Dunkeln.
Man muss dazu sagen, also wenn ich das rückblickend jetzt mir anschaue, was ich so die ganzen Jahre fotografiert habe, ich habe ja auch kommerziell fotografiert, ab Mitte der 80er Jahre, also als das Studium zum Ende ging oder die Promotion sich langsam dem Ende neigte, war es ja so, dass es für mich klar war, ich bleibe freischaffend. Das heißt, jede Festanstellung in einschlägigen Tätigkeitsbereichen, Museum, Denkmalpflege etc. kam für mich überhaupt nicht in Frage. Also es war klar, ich bleibe selbstständig im Sinne einerseits professionell fotografieren, andererseits diese ganze wissenschaftliche, also akademische Tätigkeit. Und das habe ich nebenbei gesagt auch bis heute komplett durchgehalten, bis auf das kommerzielle Fotografieren. Das habe ich 93 hier in Berlin dann definitiv aufgegeben. Aber ich fotografiere weiter. Und über diese ganzen Jahre ging es immer im Kern um Menschen, welcher Art auch immer. Und insofern ist das auch heute noch mein Thema. Ich fotografiere seit 95, also Anfang Schlafreuz, dann Christmas Street Day Parade und andere Geschichten. Und wie gesagt, jetzt als weiteres Thema, ich wohne ja in der Ecke Kurfürstenstraße, Potsdamer Straße, das ist eine sehr lebhafte Ecke, fotografiere ich quasi jetzt, wann immer ich mal Zeit und Lust habe, und versuche so diesen wie soll ich das nennen, das, was sich da so an Menschen auf der Straße zeigt, in Bildern festzuhalten, was immer daraus mal werden wird. Heute nicht mehr versteckt, sondern mit offener Kamera, aber in der Regel aus der Hüfte geschossen, weil das Fotografieren, ich bin ja wie gesagt...
Der alte Cowboy.
Ja, ja, der alte Cowboy. Nein, ist auch definitiv so, ich weiß nicht, jeder, der jetzt in Berlin fotografiert, weiß, dass es sehr, sehr schwer ist, auf der Straße zu fotografieren. In dem Moment, wo das etwas professioneller aussieht, gibt es sofort Ärger. Wie gesagt, ich fotografiere auf den einschlägigen Veranstaltungen und kann da Geschichten erzählen ohne Ende. Also insofern weiß ich, dass das schwierig ist. Wenn man ein Handy hat oder ein Smartphone, ist das kein Problem, wird nicht so richtig ernst genommen. Aber so wie irgend so ein Gerät nach Kamera aussieht und dann auch professionell, ist der Ärger vorprogrammiert. Und insofern...
Ich glaube, ich für Nico und für mich sprechen, dass wir uns wahnsinnig auf die Arbeit freuen und hoffen, dass es nicht ganz so lange dauert wie bei der letzten.
Das hoffe ich auch, das werde ich auch so lange nicht durchhalten.
Ja, ich hätte ja noch die Frage, wie war das für Sie, auf der Love Parade zu fotografieren?
Nein, es war so, dass ich 2000, das war also jetzt quasi 1995, bin ich auf die Love Parade gegangen. Das war die letzte, die noch durch die Lietzenburger Straße ging. Danach ging es dann durch den Tiergarten. Und hatte keine Ahnung, was mich da erwartet. Und es war so, dass ich da auch schwarz-weiß und Farbe fotografiert habe und schon so das Gefühl habe, da tut sich was. Da ist so eine Generation jetzt unterwegs, die ihren Spaß haben will. Und insofern hat mich das von Anfang an fasziniert und habe dann eben auch die ganzen Jahre danach bis zum Ende der Love Parade auch fotografiert mit dem Peak und 2000 noch was. Und was dann da als definitives Thema gekommen ist, ist im Prinzip die Auseinandersetzung oder das, was da aufeinandergeprallt ist, Exhibitionismus und Voyeurismus. Und diese ganzen üblichen Bilder haben mich überhaupt nicht interessiert, sondern definitiv diese Brennpunkte der Exhibition. Das heißt, es gab jede Menge Leute, die da durchgestiefelt sind und da im Prinzip jetzt einmal sich nackt gezeigt haben, also auch später dann offen auf den Wagen da kopuliert haben und ähnliches mehr. Das heißt also, das war Hardcore. Und diese ganzen Dinge habe ich fotografiert, jetzt aber nicht mehr mit versteckter Kamera, sondern mit offener Kamera und dann auch noch mit einem professionellen Blitz. Und das heißt also auch, das Ganze findet ja zunächst mal bei Tageslicht statt, sodass ich also auch bei Tageslicht geblitzt habe. Das heißt, es gibt eine ganz, nach wie vor schwarz-weiß, gibt eine ganz andere Situation. Das heißt, normalerweise hat man die Licht- und Schattenpartien, durch den Blitz ist das Ganze... die ganze Szenerie gleichmäßig ausgeleuchtet. Insofern sind es im doppelten Sinne jetzt abstrakte Bilder, schwarz-weiß und gleichzeitig eben auch geblitzt mit einer Szene, die man nie sehen wird. Du kannst es nie so sehen. Das heißt, der Blitz für die tausendste Sekunde schafft ein Bild, was es gar nicht gibt. Ja? Und insofern habe ich auch da gesammelt und auch das gehört, wie gesagt, zu dem Thema jetzt Menschen damit dazu.
Wie hat es Ihnen rein privat auf der Love Parade gefallen?
Ich fand es immer attraktiv und es hat mir immer Spaß gemacht. Ich gucke mir sowas gerne an und wenn ich hier von Exhibitionismus und Voyeurismus rede, dann mache ich ja keinen Hehl daraus, dass ich als Fotograf auch Voyeur bin. Und das
eigentlich. Aber Sie waren nicht Teil davon. Nein, auch hier waren Sie nicht Teil der Exhibition.
Ich bin immer Beobachter und in keinem Fall aktiv dabei, obwohl man da schnell die Szene wechseln könnte, würde alles funktionieren, hat mich aber nicht interessiert.
Ja, es gibt auch Fotografen, die halt eher der Szene angehören.
Und nein, sozusagen, das auch gar nicht.
Also, und Sie sagen offensichtlich, also ich bin...
Das ist der Punkt, der für mich auch grundsätzlich nicht in Frage kommt. Ich muss mich nicht mit allem gemein machen, was ich da fotografiere. Das heißt, ich muss auch keine Verbrüderung...
Aber Sie haben ein Interesse.
Ich habe ein Interesse und ich habe auch ein Wohlwollen. Das heißt, ich bin der Beobachter. Ich mache das nicht, weil ich das für sonst was halte, sondern das ist für mich ein Zeitphänomen. Das betraf jetzt eben nicht nur... diese sexualisierten Geschichten, also dem besagten Exhibitionismus, sondern in den 90er und auch Anfang 2000er Jahren war es ja vorzugsweise auf den privaten Fernsehkanälen so, dass sich da Leute in einschlägigen Talkshows komplett exhibitioniert haben. Die haben ihr ganzes Seelenleben ausgekotzt, alles bloßgelegt und von nichts Halt gemacht. Insofern gab es also diese ganze Exhibition. Nicht nur im Sinne, dass man sich da auszieht und da rumturtelt, sondern es ging also bis in den gesamten psychischen, seelischen Haushalt. Und eben nicht nur auf der Nachbarschaft, sondern generell. Das wurde auch kommerzialisiert.
Ja, ja, wenn ich irgendwie ein paar Mal im Jahr im Hotelzimmer bin und da plötzlich ein Fernseher vor mir ist, den ich ja selber nicht mehr in meiner Wohnung habe, und dann nachts reinschaue, dann wundere ich mich, was es da alles gibt an Sendungen.
Also das meine ich auch jetzt mit dem Zeitphänomen Exhibitionismus. Das heißt insofern... bin ich der festen Überzeugung, dass das ein Thema ist, was definitiv jetzt ein Thema war. Und es hat sich jetzt verändert. Das heißt, diese ganzen, wie soll man das sagen, ausschweifenden Geschichten während der Christopher Street Paraden und so weiter hat sich alles verändert. Das findet jetzt eher in einschlägigen Clubs statt und nicht mehr auf der Straße. Damals war es aber Teil der ganzen Geschichte, dass man sich eben auf der Straße in dem Sinne mal so richtig ausgetobt hat. Ja, und aus dieser ganzen Geschichte, also wie gesagt, als Ergänzung, ich gehe auch heute noch auf die Christopher Street Day Paraden und gucke mir das an und fotografiere da auch, gehört jetzt diese Geschichte mit der Kurfürstenstraße und der Ecke mit dazu. Das ist sozusagen so, wann immer man, oder ich Zeit habe, das Wetter gut ist und wie auch immer, mache ich da meine Aufnahme und sammle erstmal. Und wie gesagt, da ist es wieder ganz anders, weil das eine Durchmischung von Gesellschaft ist, die man besser sich nicht vorstellen kann. Das heißt also von Obdachlosen bis zu den gestylten und wie sonst aufgerüsteten Leuten ist alles da. Und es mischt sich eben. Es mischt sich. Und das finde ich schon an sich schon kurios genug. Und allen Gesetzen, die heute...
Nur kurios? Oder?
Bitte?
Kurios. Das finden Sie nur kurios?
Ja, ich finde es kurios, weil es passt ja alles nicht zusammen. Nicht? Das wäre genau der Punkt.
Aber ist es nicht vielleicht auch schön, dass es sich mischt?
Das Mischen finde ich in Ordnung, aber man sieht auch Sachen, die einen jetzt unter ästhetischen Gesichtspunkten schon sehr zu denken geben. Nicht? Das, also man kann ja nicht gerade behaupten, dass Berlin eine Stadt ist, die durch Schick auffällt. Auch für in den Kreisen nicht, die Geld haben. Nicht? Also das kann man gerade nicht behaupten. Also das, da habe ich doch meine Vorbehalte. Und spreche also auch insofern aus Erfahrung. Ich habe mich ja auch mit der Geschichte der Modefotografie beschäftigt. Insofern ist mir Mode nicht ganz unbekannt. Und wenn man sich das anschaut, wie Berlin mal in den 20er Jahren aussah und was es da an Mode gab, ist das heute grottenhaft schlecht.
Eine Geschichte habe ich aber noch, die mir sehr im Kopf blieb. Und das war, dass Sie sich mit Ihrer Partnerin in der Paris-Bar getroffen haben. Und dann wurde in der Paris-Bar beschlossen, mehr oder weniger um Mitternacht, als sie dann auch noch Geburtstag aber hatte, was cool. Sie vorhin nicht gewusst haben, das dass sie nach Paris fahren werden und den ersten Urlaub verbringen werden.
Meine jetzige Ehefrau, lange Jahre Lebenspartnerin, ist aus der DDR und insofern ist das eine Vorgeschichte und ist also dann über Ausreiseantrag März 89 nach West-Berlin gegangen und sie hatte damals schon die Idee, wenn es denn ums Reisen geht und einiges mehr, dann ist Paris ihr Sehnsuchtsort. Von meiner Seite kann ich sagen, ab den 60er Jahren, wir haben vorhin über Rotlichtmilieu und einiges gesprochen, auch das habe ich in Paris kennengelernt und bin ab den 60er Jahren immer wieder in Paris gewesen, kenne Paris sehr gut oder ihn damals kannte. Die letzten Jahre hat sich das verflüchtigt. Und insofern haben sich da zwei Neigungen und Wünsche gefunden, als wir quasi schon im ersten Gang beschlossen haben, wir fahren nach Paris. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass meine Frau, also wir hatten ja gerade eben von Mode gesprochen, sehr wohl modebewusst ist und damals eine, ja, für die Paris-Reise eine extra Kleidung auf sich beschafft hat, insbesondere einen speziellen Mantel. Und sie war sehr darauf bedacht, nicht als Deutsche in Paris aufzufallen. Und das ist ihr auch 100% geglückt. Das heißt, sie wurde auf der Straße angesprochen von Leuten, die der Meinung waren, sie sei Französin und wollten dann wissen, wo es denn wohin geht. Und da sie kein Französisch kann, konnte sie natürlich nur jetzt also andeuten, dass sie mit Paris nichts am Hut hat. Aber sie hat sich ungemein, also innerlich natürlich im weitesten Sinne triumphiert, dass das, was sie vorhatte, auch geklappt hat. Also als Deutsche war sie nicht zu erkennen, jedenfalls vom Äußeren her nicht.
Pariser Schick.
Der Paris-Mantel.
Ja, der Pariser Schick, ja. Das war ein schicker Mantel und insofern Kleider machen Leute.
Ja, eine wunderschöne Story.
Sehr schön.
Zum Abschluss.
Gut.
Ja, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 2 von Fotorausch, dem Podcast der Bildredaktionsklasse 22-23. Ja, tschüss.